ARD.
Hinweis: Dieser Podcast enthält Inhalte, die sich mit Ereignissen während der Zeit des Nationalsozialismus befassen, einschließlich Krieg, Gewalt, Tod und Trauma. Diese Themen könnten für manche ZuhörerInnen belastend sein. Bitte achte auf deine eigenen emotionalen Grenzen und entscheide, ob du diese Inhalte hören möchtest.
Der schwere Dienst ist natürlich ein Synonym für den Gewaltkosmos Konzentrationslager. Gewalt und Terror werden teilweise ja auch als etwas Alltägliches gesehen.
SS-Oberscharführer Knittel ist als Leiter der Abteilung 6 mit der gesamten Truppenbetreuung des Standortes Auschwitz eingesetzt.
Es geht zu garantieren, dass sie ihre Aufgabe in diesem System erfüllen. Und indem sie die erfüllen, ist gleichzeitig auch der Massenmord weiter abgesichert.
Gestern Abend war ich im Katowicer Staatstheater. Ich küsse deine süßen Lippen, dein Kurt.
Kurt Knittel kehrt zurück, wird erst Dramaturg und später wieder als Lehrer tätig. Und er ist kein Einzelfall.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
SS-Oberscharführer Knittel ist hier seit dem 16. September 1941 als Leiter der Abteilung 6 mit der gesamten Truppenbetreuung des Standortes Auschwitz eingesetzt. Er versucht nach allen Richtungen durch eine vorbildliche Freizeitgestaltung den Männern nach beendigten schweren Dienst Entspannung zu bringen.
Der SS-Oberscharführer Knittel hat also anscheinend gute Arbeit geleistet. Wie die aussah und was der industrielle Massenmord der Shoah mit Freizeitgestaltung zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern. Mein Name ist Leonie Schöler, ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Moderatorin durch diesen Podcast. Und mir gegenüber sitzt Dr. Stefan Hörtler. Sie sind Historiker und quasi der Experte, was das Personal des NS-Terrors angeht. Sie lehren an den Universitäten Göttingen und Huddersfield in England, waren viele Jahre im Ausland tätig, unter anderem an der Universität Wien und am Deutschen Historischen Institut Washington DC. Für viele Bücher und Aufsätze haben sie mehrere 10.000 Biografien von Männern und Frauen analysiert, die in Terrornetzwerken der Nazis tätig waren. Herzlich willkommen, Herr Dr. Hörtler.
Ich grüße Sie.
Liebe Zuhörerinnen, schon mal ein Hinweis: NS-Klicken von Menschen und Mördern bekommt ihr wöchentlich in der ARD-Audiothek. Und dieser Podcast stellt Menschen vor, die Teil des Massenmordes der Nazis waren, die ihn mitorganisiert haben, ihn gesteuert, unterstützt, gefördert, rationalisiert und professionalisiert haben. In jeder Folge werden wir eine neue Person kennenlernen, ihren Weg in den Nationalsozialismus mit- und nachverfolgen und dabei auch ganz grundsätzliche Fragen diskutieren, wie wurde man eigentlich zum Täter oder zur Täterin? Dabei schauen wir uns vor allem Biografien an, die die meisten von uns gar nicht kennen. Also Menschen, die nach 1945 hinter den richtig großen Namen wie Goebbels, Himmler, Hitler, Göring oder Eichmann verschwunden sind. Herr Hörtler, heute werden wir über einen Mann sprechen namens Kurt Knittel. Der war eigentlich Lehrer von Beruf und stieg dann in der SS zum Oberscharführer auf. Mal ganz kurz, Wofür brauchte man denn Pädagogen bei der SS?
Zu der Beantwortung der Frage müssen wir eigentlich auf die SS insgesamt erstmal schauen. Kurt Knittel war Lehrer, er übte diesen Beruf aus, auch in seinem zivilen Leben, und gleichzeitig war er Mitglied in der SS. Das heißt, die SS ist erst einmal ein Verband, eine Gliederung der NSDAP, der Nazi-Partei, und seine Zugehörigkeit und seine Mitgliedschaft mündete nicht automatisch und nicht erst einmal primär in einer Hauptberuflichkeit. Das heißt, in seinem zivilen Leben war er nach wie vor Lehrer und engagierte sich nichtsdestotrotz im Bereich der sogenannten weltanschaulichen Schulung. Und diese Berufe brauchte man vor allen Dingen im Ausbau der SS in der Phase des Zweiten Weltkrieges, vor allen Dingen in der Phase der zweiten Hälfte der Kriegszeit. Und wenn wir uns diese SS anschauen, haben wir drei zentrale Gliederungen. Wir haben einmal die sogenannte allgemeine SS, das ist die Mitgliedschaft. Die Mitglieder gehen in der Zeit noch einem anderen Beruf nach, treffen sich einmal in der Woche zum Stammtisch oder engagieren sich ehrenamtlich nach ihrer Arbeit für die SS. Und dann gibt es die sogenannten SS-Totenkopfverbände. Das sind die, die auch primär die Konzentrationslager bewachen, aber auch militärische Einheiten an anderen Standorten mit aufbauen. Und dann gibt es die sogenannte SS-Verfügungstruppe, die ebenfalls militärisch aufgebaut wird. Und die sogenannte Waffen-SS, die dann 1939-40 entsteht, ist eine Fusion aus Totenkopfverbänden und Verfügungstruppe. Und in all diesen Bereichen spielt die sogenannte weltanschauliche Schulung oder weltanschauliche Erziehung eine zentrale Rolle, mit der Maßgabe, Pädagogen oder Personen mit pädagogischer Eignung in diese Abteilung zu holen, um andere Männer und Frauen zu unterrichten.
Und wie genau das aussah, darüber sprechen wir heute. Wir haben ja in der ersten Folge schon darüber gesprochen, wie viele Menschen am Massenmord der NS-Zeit beteiligt waren und wie breit da auch die Netzwerke geknüpft waren. Und heute gehen wir jetzt ins Detail. Zuerst, wir haben ja eben eingangs die Begründung gehört, mit der Kurt Knittel mit dem Kriegsverdienstkreuz geehrt werden soll. Und darin ist unter anderem davon die Rede, dass er den SS-Männern Entspannung von dem schweren Dienst brachte. Was ist mit diesem Dienst gemeint?
Der schwere Dienst ist natürlich ein Synonym für den Gewaltkosmos Konzentrationslager. Und wir sprechen hier ja nicht um einen randständigen Kosmos, sondern wir sprechen über die zentralen Bestandteile des KZ-Systems und in dem Fall konkret auch über Auschwitz. Das heißt, es geht um Gewalt, es geht um Mord und es geht um Massenmord. Und er wird in dieser Phase, in der Hochphase dieses Massenmords mit ausgezeichnet. Und im Rahmen des sogenannten Ungarn-Programms wird Kurt Knittel besonders aktiv. Und das Ungarn-Programm, um das kurz zu erklären, ist eine Mordaktion primär zwischen Mai und Juli 1944. In dieser kurzen Phase von 6 bis 8 Wochen werden über 435.000 Menschen nach Auschwitz deportiert. Und mindestens 325.000 werden unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. Und diese Mordaktion stellt eine Hochphase des Massenmords in Auschwitz dar. Es sind vor allen Dingen Jüdinnen und Juden aus Ungarn, die in Auschwitz ermordet werden. Und am Ende dieser Mordaktion, Mitte Juli 1944, hält Kurt Knittel einen Vortrag mit dem Titel »Die Vergeltung«. Und wir sehen, dass diese Schulungen, diese Vorträge natürlich parallel zu dem Geschehen im KZ-Komplex gesehen werden müssen. Und natürlich so ein Vortrag parallel zu einer Mordaktion wie dem Ungarn-Programm mit einer Mordziffer von weit über 300.000 Menschen natürlich abgestimmt ist mit dem systematischen Töten von Menschen.
Sprich, Kurt Knittel hat in diesem riesigen Getriebe eine deutsame Rolle gespielt. Welche genau, darüber werden wir im weiteren Verlauf der Folge sprechen. Aber zuvor wollen wir uns vielleicht der Person noch mal ein bisschen mehr nähern. Also wer war denn Kurt Knittel genau? Was haben Sie über sein Leben recherchieren können? Auch vielleicht bevor er im KZ war.
Kurt Knittel war von Beruf Lehrer und ist gleichzeitig seit 1933 Mitglied in der SS und wird in Schwetzingen einen Teil seines Sturmes aktiv als Schulungsführer. Dafür eignet er sich als Pädagoge und man nutzt ja diese Profession später auch, um sie im KZ-System, aber auch an den, sagen, in den Feldeinheiten der Waffen-SS, das heißt also auch an den Fronten, mit einzusetzen. Und 1940 wird er Mitglied der SS-Totenkopfverbände, ist erst in einer sogenannten Totenkopfstandarte eingesetzt. Das ist sagen eine SS-Einheit in der Größe eines Regiments und wird dann 1940 nach Oranienburg versetzt zur Inspektion der Konzentrationslager, um dort die zu entstehende Abteilung weltanschauliche Erziehung mit aufzubauen. Und er ist nicht der einzige Lehrer, der dorthin versetzt wird. Es sind viele aus dem gesamten Reichsgebiet, aber auch aus Wien, sagen, kommen Männer nach Oranienburg, um auf ihre späteren Aufgaben mit vorbereitet zu werden. Und 1941 wird er dann nach Auschwitz versetzt und übernimmt die neu gegründete Abteilung 6 in Auschwitz. Die leitet er bis Januar 1945. Und diese Abteilung ist eine, die immer stärker wächst. Und Sie hatten ja zuvor auch nach den, sagen, Funktionen gefragt. Und was heißt schwerer Dienst? Es geht um Truppenbetreuung, aber es geht auch um SS-Fürsorge, das heißt um Heiratsgenehmigungen, die eingereicht werden, bei der die Abteilung mit unterstützt. In der Nähe von Auschwitz gibt es ein SS-Erholungsheim, sogenannte Solarhütte, etwa 30 Kilometer südlich von Auschwitz. Im sogenannten Höcker-Album haben wir auch Aufnahmen der Solarhütte und vor allen Dingen auch des Personals, was am Ungarn-Programm, am Massenmord beteiligt ist, was den Abschluss der Mordaktion dort feiert. Das heißt, das alles ist Teil eines Betreuungsprogrammes und Kurt Knittel spielt eine entscheidende Rolle in diesem Betreuungsprogramm.
Okay, also Entspannung und die Lehre der Ideologie, das scheint alles Teil der Abteilung 6 gewesen zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie vielleicht nochmal ganz konkret sagen, warum wurde diese Abteilung gegründet und was waren die Aufgaben dieser Abteilung?
Die Schulung in den 30ern war vor allen Dingen eine Schulung in der Ideologie, eine Schulung im nationalsozialistischen Sinne auch eines Geschichtsunterrichts. Es ging um Feindbilder, um Andersdenkende. Es ging um eine antijüdische, antisemitische Erziehung bis hin zu den Kirchen, die als Feindbilder gezeigt werden. Das ist ein breites Repertoire. Und hier zeigt sich, dass vor allen Dingen Inhalte einer nationalsozialistischen Ideologie im Vordergrund der Erziehung standen. Dieses Bild ändert sich aber in den 40er Jahren mit der Erweiterung der Wachmannschaften und den Erfordernissen. Das heißt, das Aufgabenfeld ist jetzt nicht mehr nur die Erziehung eines sogenannten politischen Soldaten, sondern es geht darum, Männer, die neu in den Dienst ein- oder aufgenommen werden oder ihren Dienst neu antreten, zu inkorporieren, einzubeziehen, bis hin zur Gruppe der sogenannten Volksdeutschen, die schlichtweg Deutsch- und Matheunterricht erhalten. Es geht um Betreuungsprogramme und viele andere Aspekte mehr. Das heißt, das Aufgabenfeld wandelt sich. Es wird nicht nur breiter, sondern es wird deutlich pragmatischer und auf eine Funktionsfähigkeit hin organisiert.
Es haben ja nicht nur Schulungen eine Rolle gespielt, sondern ja auch das Gegenstück, also Freizeit, Erholungsangebote. Auch da hat Knittel sich ja einiges ausgedacht. Was waren das für Angebote?
Die Angebote sind relativ breit. Truppenveranstaltungen, sogenannte Kameradschaftsabende, reichen von Konzerten, Varietättheater, Operetten, Lesungen, Schauspiel, Einzelauftritte, Vorträge, externe Referenten. Teilweise tritt Kurt Knittel selbst auf. Auch in anderen Konzentrationslagern werden dann die Schulungsführer aktiv. Es sind Veranstaltungen zusammen mit der Deutschen Arbeitsfront, zusammen mit dem Propagandaministerium bis hin zum Volksbund für die sogenannten Volksdeutschen. Also sagen, es ist ein unheimlich breites Netz, was dort aktiv wird und mit verschiedenen Aspekten mit anknüpft. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir gerade in den Programmen, ob jetzt Auschwitz oder Stutthof, das sind keine randständigen Bereiche, die dort auftreten. Es sind renommierte Künstler und Künstlerinnen, Schauspieler, Musiker, die aus den besten Theatern und Opernhäusern kommen und in den Konzentrationslagern die SS-Mannschaften unterhalten. Aber auch die Frauen, die in den Lagern tätig sind, die Familienangehörigen, die Ehefrauen und Ehemänner, sagen von den anderen, die Kinder, alle werden Teil, sagen, dieses Unterhaltungsprogramms. Und es gibt eine bekannte Fotoserie zum Beispiel zum Auftritt des Varieté-Theaters Scala, um mal ganz konkret zu werden. Das war seinerzeit das größte Varieté-Theater Deutschlands in Berlin, was in Oranienburg-Sachsenhausen auftritt. Und dazu gehören verschiedene Bestandteile der Show bis hin zum Auftritt eines kubanischen Künstlers, der als Star gefeiert wird, am Ende sogar SS-Männer mit ihm auf dem Foto posieren, wir sprechen über das Jahr 1940, teilweise SS-Männer, die ein Jahr später in der sogenannten Genickschussanlage sowjetische Kriegsgefangene erschießen, die auf diesen Fotos identifiziert werden können, obwohl dieser kubanische Künstler überhaupt nicht dem Idealbild, sagen, des Nationalsozialismus entspricht. Ja, also dem vermeintlichen Arier in keiner Weise gleich wird, und nichtsdestotrotz wird auf der einen Seite mit diesem Künstler für das Foto posiert und auf der anderen Seite haben wir überzeugte Nationalsozialisten auf diesen Fotos, die nicht nur überzeugte Nationalsozialisten sind, sondern am Ende auch zu Massenmördern werden.
Welche Funktion haben denn dann diese Kameradschaftsabende und Varieté-Besuche und Opernshows, die man sich gemeinsam anschaut? Welche Rolle spielt das denn bei diesem, vielleicht auch wenn wir wieder beim Thema Netzwerk sind und gemeinsam ideologisch das da gemeinsam durchziehen? Was ist da die Rolle?
Es geht zum einen um Inkorporation. Sie haben ja angedeutet, wir werden auch über die sogenannten Volksdeutschen noch sprechen. Sagen, es hat Bestandteile auch einer Vergemeinschaftung. Und wenn wir nochmal die 30er Jahre und die 40er Jahre gegenüberstellen, geht es auf der einen Seite natürlich um die Herausbildung des politischen Soldaten, vor allen Dingen in der Vorkriegszeit, also sozusagen eine wirklich gezielte ideologische Schulung. Und man könnte fast ganz platt sagen, in den 40ern teilweise Brot und Spiele, ja, also Unterhaltungsprogramme, um die Leute bei Laune zu halten, um die Truppenmoral zu stärken, um, wie Sie zitiert haben, zeigen, Ablenkung in Anführungsstrichen, Ablenkung vom schweren Dienst zu schaffen, Zerstreuung. Im Kern geht es am Ende aber um die sogenannte Truppenbetreuung und die Stärkung der Truppenmoral. Alle am Standort sind beteiligt. Und das ist ein Programm, was sehr, sehr lange auch in einer sehr hohen Dichte aufrechterhalten wird.
Sie haben Briefe gefunden, die Kurt Knittel an seine Frau in Deutschland geschrieben hat, als er selbst in Auschwitz stationiert war und in der er auch beschreibt, was es da so für Freizeitangebote in Auschwitz gab. Und da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Auschwitz, 21. November 41. Meine beste Annemarie, hast du dich wohl mit den Zeitungsausschnitten, die ich dir gestern schickte, schon gut unterhalten? Gestern Abend war ich im Katowicer Staatstheater, was ihr wollt. Es hätte manchmal noch shakespearischer sein können. Außerdem habe ich gestern dem Kulturschriftleiter der Katowicer Zeitung einen Besuch abgestattet. Er wird bald auf mich zukommen und uns einige Bücher zur Besprechung geben. Zurzeit verschickt nämlich kein Verlag ein Buch an die Zeitung. Wir werden in wenigen Monaten einen Büchermangel haben, wie wir es uns nicht träumen lassen werden, das sage ich dir. Meine geliebte Frau, ich küsse deine süßen Lippen voll Innigkeit. Dein Kurt.
Also mal ganz kurz, wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der in Auschwitz arbeitet, ein Ort, an dem jeden Tag tausende Menschen ermordet werden. Und der schreibt dann von Theaterabenden und das, was ihn jetzt gerade wirklich beschäftigt, ist ein drohender Büchermangel. Da frage ich mich jetzt irgendwie, wie passt das zusammen? Und vielleicht auch in einem nächsten Schritt, was lässt sich daraus ableiten, wie viel jemand wie Kurt Knittel von den Morden mitbekommen hat in diesem Lager?
Das sind eigentlich zwei Fragen. Das erste ist, dass er in dem Brief natürlich mit dem Selbstverständnis agiert, zu einer gewissen bildungsbürgerlichen Schicht zu gehören. Ja, er spricht über das Staatstheater, über Bücher. Er zeigt seinen Bildungsgrad und es ist fast schon überzogen selbstdarstellerisch, indem er eigentlich, sagen, seinen intellektuellen Grad präsentiert. Das ist vielleicht eine eine Antwort. Eine zweite mag sein, dass er fast auf banale Weise seinen Alltag beschreibt. Denn er ist derjenige, der ausschließlich für die SS diesen Bereich der Schulung und der Unterhaltung organisieren musste. Das heißt nicht, dass er diesen Bereich ausblendet, der ist ihm durchaus bewusst. Und als Abteilungsleiter ist er natürlich mit anderen Abteilungsleitern im Kontakt und das ist nichts, was ihm verborgen bleibt. Aber es ist nichts, was er mit seiner Frau teilt. Sondern dort werden nach wie vor die Inhalte seines eigenen Berufsbildes, er versteht sich als Lehrer weiterhin, mitgeteilt. Trotzdem ist er überzeugter Nationalsozialist. Und er schreibt nicht über den Massenmord. Es ist etwas, was ohnehin in den Briefen nicht erlaubt war. Aber auch was in dieser privaten Beziehung aus seiner Sicht erstmal keine Rolle spielt. Aber keineswegs heißen muss, dass ihm das alles nicht bewusst ist. Ganz im Gegenteil. Das sind sozusagen zwei Welten, in denen sie sich bewegen, die aber auch ein Stück weit als selbstverständlich geworden sind.
Ich finde das ziemlich wichtig, das einmal hervorzuheben, weil einem, glaube ich, schon bewusst sein muss, wie alltäglich sozusagen dieses Morden war und wie selbstverständlich auch und wie klar manchmal auch die Trennung von dem Mann, der in Auschwitz arbeitet und dem, in diesem Fall Ehemann, der Privatperson. Aber ich glaube, auf Außenstehende wirkt es dann manchmal so wie, ja okay, aber aus diesen Briefen können wir ja jetzt nicht herauslesen, wie viel er wusste. Sehen Sie da manchmal oder erleben Sie da manchmal eine Herausforderung, dass Menschen glaubhaft zu machen, wie viel Menschen gewusst haben, die in solchen Konzentrationslagern gearbeitet haben?
Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil sie eine wichtige Sache voraussetzt, nämlich die Quellen, die wir dazu brauchen. Um das in einer belastbaren Quantität zu beantworten, würde das heißen, dass wir die Ego-Dokumente einer Mehrzahl von Personen aus dem KZ-System bräuchten. Das heißt, Tagebücher, Autobiografien, Briefe und andere. Das haben wir für einige und wir haben quasi punktuell diese Zugriffe und können ein Stück weit in diese Lebenswelt hineinschauen. Aber für viele haben wir das nicht. Und man muss aufpassen, dass das nicht in einer Kaffeesatzleserei endet. Wir Dinge hineindeuten, die in den Quellen erst einmal gar nicht belastbar nachweisbar sind. Bis hin zur Motivation, die vielfältig sein können, teilweise mehrere nebeneinander. Und doch eine gewisse Vorsicht dabei ist, das auch zu sehr zu interpretieren. Und mit den Briefen von Kurt Knittel, und dass sie es in einer Großzahl überliefert, haben wir einen seltenen Quellenkorpus, der zumindest Einblicke erlaubt und trotzdem nicht alle Fragen beantworten kann. Ja, das Problem bleibt am Ende doch.
Welche Rolle können denn dann solche privaten Korrespondenzen, die ja Fragen offen lassen und manchmal ganze Themenkomplexe ausblenden, welche Rolle können sie denn bei der Aufarbeitung der NS-Zeit spielen?
Vielfältige. Ein wichtiger Aspekt ist der Alltag. Ja, ist der Alltag in seiner Routine und teilweise auch empfundenen stupiden Routine, die sich ja auch in diesen Briefen widerspiegeln, kann man sehr gut herauslesen. Und Gewalt und Terror sind ja ein täglicher Begleiter in diesem Kosmos und werden teilweise ja auch als etwas Alltägliches gesehen. Und mitunter taucht das am Rande der Briefe auf, nicht unbedingt bei Kurt Knittel. Es gibt noch andere Briefe von Lagerärzten, die andeuten, dass sie jetzt wieder zu dem einen oder anderen Ort gerufen werden müssen, um sagen, einen Toten zu begutachten. Da deutet sich das am Rande an und trotzdem wird es nie ganz ausgesprochen. Also man muss auch lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Das heißt, Alltag wird rekonstruiert. Aber was viel wichtiger auch ist, wie funktioniert eigentlich auch Privatheit? Wir reden über den Dienstalltag. Aber es gibt auch einen Bereich, der außerhalb dieses Dienstalltags läuft. Und über diesen privaten Raum haben wir selten Auskunft. Und da helfen auch solche Briefe, so etwas wie Freizeit zu definieren oder Privatheit. Und diese Gedankenwelt auch einzuordnen in, was absurd wirken kann, zeigen, über Theater zu sprechen, auf der einen Seite mitten in Auschwitz. Aber das gehört trotzdem zusammen. Und erst dann entsteht ein vollständiges Bild über diesen KZ-Komplex, der sich so vielschichtig darstellt und alles natürlich in irgendeiner Form eine Aufgabe hat. Und auch Kurt Knitter hat eine Aufgabe zu erfüllen. Es ist ein arbeitsteiliger Prozess und er erfüllt quasi in dieser großen Maschinerie eine gezielte Aufgabe, nämlich die Leute an, sagen, bei der Stange zu halten und die Truppenmoral aufrechtzuerhalten.
Gesellige Theater- und Kameradschaftsabende, damit die SS-Männer ihre mörderische Arbeit bestmöglich verrichten können. Als wir gerade darüber sprachen, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Man hat damit vielleicht nicht direkt eine Parallelwelt geschaffen, aber den Tätern in den KZs Wege und Mittel an die Hand gegeben, sich von ihrer Arbeit emotional und psychisch zu distanzieren. Das Gespräch im ersten Teil hat für mich nochmal richtig deutlich gemacht, wie umfangreich die Ideologisierung im Nationalsozialismus gewesen ist, aber auch wie flexibel sie sein musste. Die NS-Ideologie hatte sich anzupassen an die Menschen, an neue Aufgaben und Entwicklung. Dabei gab es durchaus auch Herausforderungen, die wir nun im zweiten Teil besprechen werden und die ebenfalls mit der NS-Ideologie zu tun hatten, sowie mit der Frage, wie man sie anpasst, um die Abläufe nicht zu gefährden. Herr Hörtler, Sie hatten es ja schon erwähnt, dass im Verlauf des Krieges das Aufgabenfeld von Herrn Knittel erweitert wurde. Nämlich ab dem Punkt, wo die sogenannten Volksdeutschen in den Reihen der SS aufgenommen wurden. Können Sie einmal umreißen, wer die Volksdeutschen waren und warum sie aufgenommen wurden?
Wenn wir uns diese Gruppe ansehen, kommen wir auch zum Gründungszeitraum dieser Abteilung 6. Vorher als Abteilung Weltanschauliche Erziehung, vor allen Dingen in Oranienburg, wo der Sitz der Inspektion der Konzentrationslager war und sich dann in verschiedenen Kanälen auf die Konzentrationslager ausgeweitet hat. Aber im Frühjahr 1941 wird erst lagerübergreifend für jedes Konzentrationslager die Abteilung 6 als fester Bestandteil in den Lagerstäben gegründet. Das heißt, jedes Konzentrationslager besitzt ab 1941 eine Abteilung 6 im Bereich des Kommandanturstabes. Insbesondere ab 1941 haben wir die Phase der Massenrekrutierung von sogenannten Volksdeutschen, Freiwilligenmeldungen, die einen hohen Prozentsatz in den Wachmannschaften ausmachen. Und wenn wir uns die Gruppe der sogenannten Volksdeutschen von 1941 bis 1943 ansehen, die in verschiedenen Wellen dann rekrutiert werden, sich freiwillig melden, können wir vor allen Dingen vier große oder größere Gruppen ausmachen. Das sind die sogenannten Volksdeutschen aus Rumänien, aus Ungarn, aus Kroatien und der Slowakei. Das sind die vier großen Gruppen. Im SS-Jargon heißen die Volksdeutsche SS-Freiwillige. Und wenn wir uns den Prozentsatz dieser sogenannten Volksdeutschen ansehen, können wir für Herbst 1943 einen relativ guten Schnitt machen. Sie stellen über 40% aller Wachmannschaften im gesamten KZ-System. Das wird für die SS nicht nur ein Problem in der Organisation, sondern auch natürlich im Verständnis rassistischer Vorstellungen, weil viele der sogenannten Volksdeutschen können schlecht oder wenig Deutsch. Das heißt, sie müssen Deutsch bekommen, Mathematikunterricht, Befehlsstrukturen lernen und so weiter und so fort. Hier geht es ganz pragmatisch darum, diese Männer fit für den Dienst im Konzentrationslager zu machen. Und diese Männer sind mehrheitlich keine SS-Mitglieder, da sie weiterhin ihre Staatsbürgerschaft besitzen. Das heißt, sie dienen in SS-Uniform, sind aber weiterhin rumänische Staatsbürger, ungarische Staatsbürger, slowakische Staatsbürger. Und da sie das sind und keine Deutschen, dürfen sie gar nicht Mitglied der SS sein. Das heißt, es sind gar keine SS-Mitglieder, dienen aber in SS-Uniform. Und diese Gemengelage muss berücksichtigt werden. Auch natürlich die Schulung, die sich ändert im Sprachjargon. Es geht plötzlich nicht mehr nur rein um Deutschland, sondern plötzlich geht es um Europa. Wenn wir uns die Schulungsmaterialien 1943 ansehen, geht es nicht mehr um den politischen Soldaten, sondern es geht um Europa, was sich gegen einen vermeintlichen Bolschewismus oder jüdischen Bolschewismus wehren muss. Es geht um die Verteidigung Europas mit den volksdeutschen Bastionen und so weiter und so fort. Und Sie sehen, dass sich damit das Fenster auf ganz pragmatische Säulen wie so ein kleines Leitplankensystem zurückfährt, um es möglich zu machen, dass diese Männer Teil dieser Wachmannschaften sind, obwohl Oswald Pohl, der Chef des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, der ab 42 auch das KZ-System unter sich hat, betont, dass diese Männer eigentlich nicht die in Anführungsstrichen rassischen Voraussetzungen für die SS erfüllen.
Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass ja in der Ideologie des Nationalsozialismus nicht nur Antisemitismus eine große Rolle gespielt hat, sondern auch Antislawismus, also die rassistische Abwertung von slawischen oder osteuropäischen Menschen. Und trotzdem haben sie jetzt 40% dieser Truppe ausgemacht. Und da fragt man sich dann ja schon, wie passen da jetzt Menschen aus der Ukraine, aus Ungarn, aus Rumänien da rein?
Sie haben gerade noch eine zweite Gruppe ernannt, nämlich mit der Ukraine, die sogenannten Travniki-Männer. Das sind nicht nur, Ukrainer, es sind auch andere Gruppen. Das sind die sogenannten fremdvölkischen Hilfswilligen, eine weitere Gruppe, die vor allen Dingen ab 1943, 44 in das KZ-System kommt. Eine Gruppe, die in den Mordstätten der Aktion Reinhard, Treblinka, Sobibor, Belzec mit eingesetzt war. Also Männer, die in den Zentren des Massenmords eingesetzt waren. Diese Männer entsprechen aus Sicht der SS noch weniger den Voraussetzungen. Diese Männer tragen auch eine andere Uniform. Die tragen keine SS-Uniform.
Also sie waren nicht gleichgestellt.
Sie hatten auch andere Urlaubsbestimmungen und auch andere Dienstgrade. Auch gar keine SS-Dienstgrade, sondern hießen Oberwachmann, Wachmann. Und in diesem rassistischen System werden diese Männer plötzlich Teil der Wachmannschaften. Und die Abteilung 6, neben vielen anderen, muss die Aufgabe bewerkstelligen, diese Männer in diesen doch so heterogenen Verband zu integrieren und gleichzeitig den Wachdienst, reibungslos zu absolvieren. Und sie fängt an, gezielte Schulungen für sogenannte Volksdeutsche, für Travniki-Männer und ab 1944 kommen noch Wehrmachtssoldaten dazu, ebenfalls vorzunehmen. Das heißt, alle Gruppen werden auch gezielt unterrichtet, eingestimmt, bekommen einen Unterricht. Und es geht nicht nur um Ideologie, sondern es geht um das Verständnis, den Dienst reibungslos durchzuführen, Befehle durchzuführen, den Befehlen zu folgen. Das ist ein wesentlicher Aspekt, um letztendlich diesen Kosmos aufrechtzuerhalten. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen und uns ansehen, inwiefern diese Männer in den Dienst integriert wurden, sehen wir, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe und Voraussetzungen sich am Ende in diesen Wachverband mehrheitlich einordnen und auch der Gewaltapparat aufrechterhalten wird. Das heißt, sie nehmen genauso nicht nur am Wachdienst teil, sondern sie nehmen genauso am Massenmord teil wie alle anderen, obwohl sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Und teilweise, das ist ein spannendes Dokument von 1943, in Buchenwald ein SS-Offizier darauf aufmerksam macht, dass ein sogenannter Travniki-Wachmann, der nach Buchenwald versetzt wurde, offenbar seinen Bruder auf der anderen Seite des Lagerzaunes erkannt hat. Und wir jetzt verstehen, wie diffizil die Aufgabe ist, diese Männer in diesen Gewaltapparat zu integrieren, obgleich sie nicht den rassistischen Voraussetzungen mit sich bringen aus Sicht der SS und trotzdem der Wachdienst mit Gewalt und Mord nach wie vor funktionieren soll. Und die Abteilung 6 ist eine Drehscheibe in diesem Prozess.
Ja, dazu passt auch folgendes Dokument. Das ist ein Aktenvermerk zur Betreuung von den sogenannten Volksdeutschen. Und in das Dokument hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Berlin, 16. September 1943. Aktenvermerk. Betreff Volksdeutsche Truppenbetreuung.
Punkt 3. Die Entsendung von volksdeutschen Rednern in die Lager ist unbedingt erwünscht. Erstens, um den Männern seelischen Rückhalt zu geben und zweitens, um an Ort und Stelle eine Aussprache über Sorgen und Fragen der Männer halten zu können.
Hier ist von seelischem Rückhalt die Rede und von Sorgen und Fragen. Und Sie haben ja jetzt eben auch schon erwähnt, dass es da offensichtlich Herausforderungen bei der Integration der sogenannten Volksdeutschen gab. Vielleicht zuerst einmal die Frage, warum hat man sie dennoch in den Reihen der SS aufgenommen? Also warum gab es da überhaupt diesen Bedarf?
Mit der Kriegszeit tritt natürlich ein enormer Personalmangel auf. Und gerade in der expandierenden Waffen-SS wird dieser Personalmangel durch Rekrutierungen außerhalb von Deutschland ausgeglichen. Und wenn wir uns die Gesamtstruktur der Waffen-SS ansehen, sehen wir, dass über die Hälfte der Männer, die in der Waffen-SS zu einem kürzeren oder längeren Zeitpunkt eingesetzt waren, nicht Deutsche sind. Die sogenannten Volksdeutschen sind ja nur eine Gruppe. Es gibt verschiedene SS-Divisionen aus dem Baltikum, aus Skandinavien, Westeuropa. Das heißt, es ist ein multiethnischer, multinationaler Komplex, der sich dort zusammensetzt aus sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen. Und alle sollen aber für ein Ziel kämpfen. Und dieses Ziel wird umgedeutet dann als Europa. Und wenn wir in das KZ-System reinzoomen, erkennen wir, und so wird das ja auch mit angedeutet, die verschiedenen Sorgen, das läuft ja nicht konfliktfrei. Das heißt, wenn Männer aus Rumänien oder Ungarn auf andere Männer, das heißt SS-Männer, SS-Mitglieder treffen, die möglicherweise schon vor 1933 der SS angehörten, sich als alte Kämpfer verstehen, werden die beschimpft als zeigen Rumänen, die noch nicht mal richtig Deutsch sprechen. Und die Befehle gehen gezielt dahin, diese Männer gleich zu behandeln. Das heißt, auch keine Wertigkeiten einzusetzen, sie mit als Kameraden zu sehen. Das Gleiche wird für die Travniki-Männer befohlen. Mit der Begründung, diese Männer hätten sich doch schon bewährt. Und die Bewährung meint natürlich die Beteiligung am Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden in Belzec, Sobibor und Treblinka. Und diese Integration soll jetzt geleistet werden. Und die Abteilung 6 arbeitet aber nicht allein. Sie macht das mit dem sogenannten Volksbund für das Deutschtum im Ausland, zusammen mit dem Schulungsamt der SS, zusammen mit dem Amt Truppenbetreuung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, der Reichskulturkammer und vielen anderen mehr. Das heißt, das ist ein Riesensystem, was dort aufgefahren wird und man versucht, für jede sogenannte Volksgruppe, das heißt Ungarn, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Pädagogen aus diesen Regionen zu holen, die dann in der Abteilung 6 im Konzentrationslager eingesetzt werden. Ganz konkret, in Auschwitz sind dementsprechend Lehrer aus Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Kroatien eingesetzt, um ihre jeweilige sogenannte Volksgruppe zu betreuen. Zu den Sorgen gehören aber auch die Familien, die gerade mit dem Näherrücken der Front und der Roten Armee in das Kampfgebiet rücken. Das ist auch eine Sorge. Briefverkehr, Urlaubsbestimmungen, all das wird reguliert, um am Ende diesen Apparat am Laufen zu halten.
Also wir haben volksdeutsche Redner, das ist ja das, was Sie eben auch erwähnten, wurden ja noch weitere Maßnahmen ergriffen, um die sogenannten Volksdeutschen in den Truppen zu integrieren. Also wenn wir jetzt über sowas wie Barabende gesprochen haben vorhin, wurden da die Volksdeutschen auch mitgenommen?
Es gab Kameradschaftsabende, die auf bestimmte Themen Bezug genommen haben, die sich dann mit den Themen der jeweiligen Heimatgebiete der sogenannten Volksdeutschen auseinandergesetzt haben. Es gibt extra Hefte, die für die verschiedenen sogenannten Volksgruppenzeitungen in ihren Heimatländern, die auf Deutsch publizieren, und Wachmänner, ganz konkret aus Auschwitz, grüßen dann ihre Eltern über diese Zeitungen in der Slowakei. Und in der Zeitung steht dann SS-Wachmann so und so und dann wird eine Reihe von Wachmännern aus Auschwitz grüßen ihre Heimat aus Auschwitz oder gratulieren ihrem Vater zum so und so vierten Geburtstag. Diese Rückkopplung findet ständig statt und gleichzeitig etabliert die SS in diesen Regionen Fürsorgebereich. Es gibt sogenannte SS-Fürsorgeoffiziere, die dann in der Slowakei tätig sind oder in Ungarn und Rumänien, um diese Rückkopplung zu gewährleisten. Teilweise werden auch Gelder an die Familien ausgezahlt, weil der Sohn in der SS ist, um dann sozusagen eine Ersatzarbeitskraft einstellen zu können. Dieses komplexe System soll genau diese Sorgen dämpfen und soll wiederum garantieren, dass die Truppenmoral aufrechterhalten wird.
Also, um es nochmal zusammenzufassen, das war jetzt also das ganz große Aufgabenfeld des Kurt Knittels. Und ich würde jetzt gerne hier an dieser Stelle mal kurz einen Hardcut machen. Und zwar möchte ich jetzt ein Zitat bzw. den Ausschnitt aus einem Zitat vorlesen. Und zwar aus dem Auschwitz-Prozess von 1965. Da sagt nämlich die Staatsanwaltschaft über Knittel Folgendes. Zitat Anfang. Er war es, der dafür sorgte, dass die SS-Mannschaften immer noch weiter verhetzt wurden gegen ihre Opfer. Und dieser Mann setzt heute seine segensreiche Tätigkeit fort, indem er als Regierungsschulrat in Baden-Württemberg für die Erziehung eines Teils der deutschen Jugend arbeitet. Wir hören es raus, Kurt Knittel ist nach 1945 nicht behelligt worden. Können Sie einmal kurz rekonstruieren, wie es mit ihm weiterging?
Kurt Knittel kehrt zurück, er kommt aus Karlsruhe, er kehrt nach Karlsruhe zurück, er wird erst Dramaturg und später wieder als Lehrer tätig. Er steigt sogar im Schulamt in Karlsruhe oder im Oberschulamt in Karlsruhe auf, er wird Regierungsschulrat und er wird sogar Mitglied im Schulfunkbeirat des Süddeutschen Rundfunks. Das heißt, er ist nicht nur als Lehrer tätig, er kehrt nicht nur in den zivilen Beruf zurück, sondern übt gleichzeitig Beratungsfunktionen als Pädagoge für angrenzende Bereiche aus. Und er ist kein Einzelfall. Das trifft für die meisten der Lehrer zurück. Als Bestandteil eines bildungsbürgerlichen Bereiches kehren sie in ihre Berufe zurück, bauen sich ein stabiles soziales Umfeld auf. Und in den wenigsten Fällen kommt es überhaupt zu einer weiteren Thematisierung ihrer vorangegangenen Tätigkeiten. Und sie sind dann wieder als Lehrer tätig.
Wir haben ja in dieser Folge jetzt sehr intensiv darüber gesprochen, wie umfangreich und bedeutend die Aufgaben der Abteilung 6 waren. Wie konnte man das denn in der Nachkriegszeit einfach ignorieren oder ist man sich dem nicht bewusst geworden? Also ein Verfahren gegen Knittel wurde 1962 eingestellt. Wieso?
Die Abteilung 6 war die einzige Abteilung, die ausschließlich für die SS tätig war. Das heißt, der unmittelbare Kontakt mit einer größeren Zahl von KZ-Häftlingen, der unmittelbare Kontakt mit dem Massenmord war nur bedingt gegeben. Und das ist ein Rückzugsgebiet, auf den sich viele sagen, auch wieder zurückziehen konnten. Das ist ein Teil der Antwort. Plus der zweite ist, dass auch viele Überlebende aus den Konzentrationslagern gar nicht wussten, wer diese Männer waren. Sie selbst haben sie nicht gekannt. Und es gab auch keinen direkten Anhaltspunkt dafür, dass sie direkt an einer Massentötung oder einem Massenmord partizipiert haben. Nichtsdestotrotz, und das wird aus dem Zitat deutlich, ist das Verständnis der Nachkriegszeit, dass sie ja doch eine Rolle in der Aufrechterhaltung dieses Gewaltapparats gespielt haben. Das ist aber ein späteres Verständnis, um überhaupt erst sich dieser Gruppe mit anzunähern. Und das taucht erst in den 60er Jahren auf. Bis dahin wird diese Gruppe gar nicht beachtet. Und selbst bis zum heutigen Tag ist dieser Bereich relativ rudimentär erforscht. Und diese Lehrer, die als Lehrer tätig werden und sich selbst immer als Lehrer verstehen, sehen sich nicht unmittelbar als Mörder, da sie im Gegensatz zu anderen eben nicht direkt das Zyklon B in die Gaskammer geworfen haben, was wiederum Teil dieses arbeitsteiligen Prozesses ist. Ja, die Selektion auf der Rampe, auf der einen Seite der Arzt, der dann nach vermeintlicher Arbeitsfähigkeit und Unfähigkeit selektiert, der nächste, der als Fahrer arbeitet, auch in Auschwitz relativ viele sogenannte Volksdeutsche, die dann Männer und Frauen, die nicht mehr gehen können und Kinder zu den Gaskammern fahren, aber sich sozusagen als Fahrer sehen, sagen, ja, sie haben das gesehen, aber sie haben es ja nicht selbst durchgeführt. Oder das Zyklon B zu den Gaskammern fahren. Und diese Arbeitsteiligkeit spiegelt sich in allen Bereichen wieder und die Abteilung 6 war diejenige, die ein Stück weit im Fokus hinten runtergefallen ist.
Trotzdem, wenn wir jetzt aus der heutigen Brille auf so einen Personen wie Kurt Knittel schauen und auch auf die Abteilung 6, kann man trotzdem irgendwie sagen, wie er oder diese Abteilung jetzt konkret zum Massenmord beigetragen hat?
So würde ich die Frage vielleicht gar nicht formulieren, sondern es ist in der Tat die Arbeitsteiligkeit, die wir uns nochmal viel stärker ansehen müssen. Sie erfüllen eine Aufgabe, die aus Sicht der SS zentral ist, nämlich die Truppe bei Laune zu halten. Und die Aufrechterhaltung dieses Dienstalltags, eine so, ja, fast schon Stabilität, das ist die Aufgabe der Abteilung 6. Dass sie als Teil, sagen, eines Gesamtbereiches des SS-Personals auch am Massenmord partizipieren, ist ebenfalls Bestandteil, um, wenn wir zum Eingangszitat zurückkommen, nach dem beendigten schweren Dienst Entspannung zu bringen. Das heißt natürlich, dem mörderischen Alltag sozusagen eine Ablenkung gegenüberzustellen. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Aufgabe. Es geht vor allen Dingen um die Aufrechterhaltung des Lagerbetriebs, um die, sagen, Stabilität, die gegeben werden soll, obwohl diese Wachmannschaften immer heterogener und vielfältiger werden, trotzdem zu garantieren, dass diese Männer funktionieren und ihren Dienst verrichten. Und damit ist es fast ein indirekter Bestandteil, nämlich wenn sie ihren Dienst regelrecht absolvieren und zum Beispiel beim Ankunft eines Deportationszuges die Rampe sichern, um die Selektion abzusichern, sichern sie damit wiederum einen weiteren Baustein im Massenmord, ohne direkt einen Tötungsprozess auszubilden, ja, sondern es geht, und das ist das Schwierige hier zu verstehen, darum, all diese kleinen Puzzlesteine in diesem Gesamtkomplex abzusichern.
Ich denke, das ist ein ganz passender Abschluss zu der heutigen Folge. Wir sind nämlich jetzt schon wieder am Ende angekommen. In der nächsten Folge geht es dann um ein ganz anderes Thema, nämlich ums Geld. Die Ermordeten, die hinterließen in den KZs viele Wertgegenstände, die sie bei der Deportation bei sich trugen, also Schmuck, Geld, Uhren. Wie penibel das erfasst wurde, wer daran beteiligt war und wohin diese Gelder und Werte flossen, darüber werden wir sprechen und auch einige Beispiele bringen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und auch bei Ihnen, Herr Hörtler, für die spannenden Insights.
Vielen Dank.
Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp. Im Podcast Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Sprechen 4 16-jährige Schülerinnen mit der 91-jährigen Irene Hasenberg über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. Irene Hasenberg ist 13 Jahre alt, als sie ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert wird. Mit ihren Eltern und ihrem Bruder ist sie 1937 aus Berlin nach Amsterdam geflohen. Aber die Nationalsozialisten haben sie eingeholt. Todesangst, Misshandlungen, Hunger. Jeder Tag könnte der letzte sein. Wie hast du den Holocaust überlebt? Wollen Miller, Ida, Lonnike und Mathilda von Irene wissen. Dieser neunteilige Podcast ist aus den Gesprächen der 4 16-jährigen Schülerinnen mit der heute 91-jährigen Irene entstanden. Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ist eine Produktion von Funk und dem MDR. Den Podcast findet ihr, genau wie diesen Podcast, NS-Klicken von Menschen und Mördern, in der ARD-Audiothek.
NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann. Redaktionsleitung für den MDR, Anna-Is Roth. Autorin Susanne Reich. Unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler. Sprecher Andreas Herler und Camillo Schumann. Moderation Leonie Schöler.